Ich will doch noch mal für uns alle ganz kurz so ein paar historische Stellen markieren, um dann, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben für das Aktuelle. Wir haben ja, was das Thema Israel-Palästina betrifft, immer wieder gehört, es gibt hier, es ist deswegen so schwierig, weil es gibt zwei sich völlig gegenseitig ausschließende Narrative, also historische Erzählungen. Ich glaube, es ist sogar noch viel komplizierter. Ich denke, man könnte sechs Narrative identifizieren. Und nur um diese Narrative zu illustrieren, habe ich diese Karte mitgebracht. Es geht mir nicht, wer kennt diese Karte? Einige kennen sie, ne? Da steht eigentlich drüber die Vertreibung der Palästinenser. Das habe ich jetzt bewusst ausgeblendet, darum geht es mir nicht. Es geht mir auch nicht darum, ob die Karten nun hundertprozentig korrekt sind. Ich sage das gleich vorbeugend, weil ich habe sie kürzlich mal benutzt und da hat mich irgendein neunmal kluger Student nachher beschuldigt, ich würde Antisemitismus verbreiten. Darum geht es nicht. Die Karten jetzt nur, um diese sechs Narrative kurz zu illustrieren. 1916, 17 haben sich die damaligen Kolonialmächte, also die Franzosen und Briten, geheim getroffen mit ihren Außenministern und haben das Osmanische Reich, das bestand aus der heutigen Türkei, dem heutigen Jordanien, dem heutigen Libanon, dem heutigen Syrien und eben diesem Gebiet hier. Die Franzosen und Briten wussten, das fällt zusammen, das Osmanische Reich, und die haben sich das in Einflusszonen aufgeteilt. Und die Briten haben eben die Verfügung, die Kontrolle, wie immer man es nennen will, über dieses Territorium bekommen. Und der Völkerbund, das war der Vorläufer der UNO, 1919, vor genau jetzt 100 Jahren gegründet, 101 Jahren, hat dann tatsächlich der britischen Regierung 1921 ganz offiziell das Mandat erteilt, dieses Gebiet zu verwalten. Und deswegen nannte es sich bis zum Zweiten Weltkrieg, oder bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, britisches Mandatsgebiet. Das war die Situation 1946. Sie sehen, die Fläche ist zu gut 90% grün, zu etwa 10% weiß. Das illustriert die damalige Bevölkerung, die zu 90% arabisch-palästinensisch war und zu 10% jüdisch. Manchmal entsteht das Missverständnis bei dieser Karte, das ganze Gebiet sei zu 90% besiedelt gewesen. Das ist nicht der Fall, weil es gibt weite Teile, auch Wüstenteile, die, wo man nicht leben kann. Aber 90% der Menschen, die damals 1946 dort lebten, waren eben Araber, Palästinenser und 10% Juden. Unter Berufung auf diese Situation bis 1946 gibt es in der arabisch-palästinensischen Welt, und ich meine das jetzt als Sammelbegriff für die Palästinenser, aber auch für Menschen aus den arabischen Staaten, das Narrativ zu sagen, das ist unser Land und wir wollen dieses ganze Gebiet für unseren künftigen Staat Palästina haben. Ich sage auch immer gleich meine Meinung dazu, dieses Narrativ halte ich nicht für akzeptabel, weil man kann nicht auf eine demografische Situation, also Bevölkerungssituation zu irgendeinem Zeitpunkt X in der Vergangenheit sich berufen und sagen, deswegen gehört uns das. Auf der anderen Seite gibt es auf der israelisch-jüdischen Seite, und das meine ich jetzt als Sammelbegriff, sowohl für die Juden in Israel, aber auch für die jüdischen Menschen in vielen anderen Ländern, auch bei uns, gibt es das Narrativ, das sagt, das ist unser heiliges Land immer gewesen, was uns von Gott versprochen wurde, 3000 Jahre, einige Theologen sagen sogar 5000 Jahre her. Deswegen wollen wir das Ganze haben für den Staat Israel. Ne? Das ist ja auch zunehmend die aktuelle Position in Teilen der Regierung Benjamin Netanyahu. Auch dieses Narrativ kann ich nur strikt zurückweisen, aus denselben Gründen, wie ich auch das erste arabisch-palästinensische zurückweise. Die nächste Situation ist ein Jahr später, am 30. November 1947, tritt die UNO-Generalversammlung zusammen. Das waren damals gerade mal 51 Staaten, ne? Die UNO war ja erst 1945 gegründet worden. Und verabschiedet in ihrer Resolution Nummer 181 den sogenannten Teilungsplan. Beschließt also, britische Mandatsverfügung hört auf und künftig sollen auf diesem Territorium zwei Staaten entstehen. Ein Staat Israel, das ist die weiße Fläche, mit 56% des Territoriums und ein Staat Palästina mit 44% des Territoriums. Bestehen so etwa aus den Gebieten, die wir heute die Westbank nennen, Gazastreifen, und dann hier oben an der libanesisch-syrischen Grenze. Jetzt gibt es im palästinensisch-arabischen Bevölkerung Leute, die sagen, das wollen wir dann auch haben. Das, was uns die UNO damals versprochen hat. Einen Staat auf 44% des Territoriums. Zu diesem Narrativ sage ich, völkerrechtlich kann man dem nicht widersprechen. Weil die UNO-Teilungsresolution 181 vom 30. November 1947 ist bis heute voll gültig. Das ist ein wichtiges Argument auch in der aktuellen Debatte, weil man manchmal von Seiten jüdischer Organisationen, von der israelischen Regierung hören kann, es gäbe ja keine Grundlage für einen palästinensischen Staat, weil diese Resolution ja nicht gültig sei. Oder nicht mehr gültig sei, oder es sei nur eine Resolution der Generalversammlung gewesen und nicht des Sicherheitsrates. Da kann man nur sagen, das ist falsch. Es war eine Resolution der Generalversammlung. Sie ist später vom Sicherheitsrat, also dem Gremium der 15 Staaten in New York, immer wieder aufgegriffen worden und bekräftigt worden. Sie ist vollgültig. Und ich muss sagen, wer mit diesem Argument kommt, dann antworte ich gerne, wer sagt, dass mit dieser Resolution keine Grundlage für einen palästinensischen Staat geschaffen worden sei, der sagt implizit auch, es gibt keine völkerrechtliche Grundlage für einen Staat Israel. Ne? Also entweder oder. Aber politisch würde ich diesem arabisch-palästinensischen Narrativ trotzdem widersprechen, weil ich sage, die Entwicklung ist seitdem weitergegangen. Diese geografische Verteilung von 56-44 ist nicht mehr die Realität, ich sage gleich aus welchen Gründen, und ihr, die Palästinenser und auch eure relevante politische Vertretung, also die PLO, die Palästinensische Befreiungsfront, zunächst unter Yasser Arafat, heute unter Mahmoud Abbas, haben ja auch in den Friedensverhandlungen, die dann ab 1988 begannen, zugestimmt, einen künftigen Staat nur noch auf diesem Territorium haben zu wollen. Wie ist es zu dieser Veränderung gekommen? Sind wir im Jahre 1949. Nach der UNO-Resolution, da muss ich noch was ergänzen, weil das auch immer wieder als Argument kommt, bei der Abstimmung in der Generalversammlung im November 1947 haben die damals schon existierenden arabischen Nationalstaaten, die dann auch schon in der Generalversammlung vertreten waren, es waren noch nicht alle, die wir heute kennen, aber doch 7 oder 8, mit Nein gestimmt. Während Israel mit Ja gestimmt hat, wobei Israel existierte ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die jüdischen Vertreter in der Region haben die Resolution befürwortet. Und aus der Tatsache, dass die arabischen Staaten in der Generalversammlung mit Nein gestimmt haben, wird dann heute oft das Argument gemacht, ja, die waren ja dagegen und deswegen haben sie auch kein Recht auf den palästinensischen Staat. Also dieses Argument ist schlicht Unsinn mit Verlaub. Von allen Beschlüssen, die in der UNO seit 1945 gefasst wurden, sei es in der Generalversammlung, sei es im Sicherheitsrat, sei es in anderen Gremien der UNO, waren vielleicht 2% einstimmige Beschlüsse. Alle anderen Beschlüsse waren Mehrheitsbeschlüsse, ja? Mehrheit und Minderheit. Das ist kein Argument, um dann zu sagen, das ist aber für die, die dann irgendwann mit Nein gestimmt haben, deswegen hat das irgendwelche negativen Konsequenzen. Das ist ein absolut falsches Argument, wenn Sie das hören. Es gibt einige auch israelisch-jüdische Historiker, die sagen, das Ja der jüdischen Vertreter damals und später dann auch des Staates Israels zu diesem Teilungsbeschluss war ein taktisches, weil wir wissen auch heute aus den Quellen jüdisch-israelischer Historiker, Ilan Pape und andere, dass die damaligen Führer der Juden in der Region, Ben-Gurion, der spätere Staatspräsident, schon im März 1946 zusammengesessen haben und ganz klar gesagt haben, wir wollen das ganze Territorium für unseren Staat haben. Und diese Zustimmung zu diesem Teilungsplan ist, die geben wir zwar, aber wir wollen, im Grunde stimmen wir nicht zu, dass ein palästinensischer Staat entstehen soll. So, das noch als Anmerkung dazu. Wie ist dann die Entwicklung weitergegangen? Nach dieser Resolution, der Verabschiedung im November 1947, kam es zu militärischen Auseinandersetzungen. Ich drücke das jetzt mal so neutral aus, weil das ist auch immer wieder umstritten, wer hat genau angefangen und wer hat wie geantwortet. Tatsache ist, es gab militärische Auseinandersetzungen zwischen auf der einen Seite Palästinensern, die dort lebten, und arabischen Nachbarstaaten und auf der anderen Seite den jüdischen Milizen. Es gab ja noch nicht den Staat Israel, deswegen noch keine offiziellen Streitkräfte. Den gab es dann ja erst ab dem 14. Mai 1948, also der Staatsgründung. Und bei, im Ergebnis dieser militärischen Auseinandersetzung, bei denen diese jüdischen Milizen damals schon militärisch haushoch überleben waren, kontrollierten diese jüdischen Milizen und dann ab Mai 1948 die offizielle israelische Armee im Ergebnis 1949 dann dieses ganze weiße Territorium. Und das sind immerhin schon 78% des ursprünglichen Territoriums. Ja? Und im Zuge dieser militärischen Auseinandersetzung wurden etwa 725.000 Palästinenser und Palästinenserinnen aus ihren traditionellen Wohngebieten, aus ihren Dörfern vertrieben und ein Gutteil dieser Dörfer dann auch von den israelischen oder jüdischen Milizen und Streitkräften zerstört. Das ist die Lage seitdem gewesen. Also 78% erobert von der israelischen Seite. Und dann kommt 67 dazu, ein weiterer Nahostkrieg zwischen dem Staat Israel und zwei seiner Nachbarstaaten. Über die Ursprünge und die Gründe dieses Krieges wird bis heute gestritten, das lasse ich mal weg. Ergebnis dieses Krieges ist, dass Israel dann auch die verbleibenden 22%, also die hier grün sind, sprich die Westbank und den Gazastreifen, besetzt hat. Zusätzlich natürlich die syrischen Golanhöhen hier oben wurden besetzt und damals auch, was man hier nicht mehr sieht, die ägyptische Sinai-Halbinsel. Das ist dann ja 1972 durch den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag rückgängig gemacht worden, aber die Golanhöhen sind bis heute völkerrechtswidrig besetzt. In Reaktion auf diese Besetzung hat der UNO-Sicherheitsrat 1942 im Juni, also nach Ende dieses Krieges, einen Beschluss gefasst, das ist die Resolution 242, und zwar einstimmig, mit 15-0 Stimmen. Das ist eines der wenigen Beispiele für einstimmige Beschlüsse. Also mit dem Ja der USA damals auch. Und in diesem Beschluss wurde die Besetzung verurteilt, als völkerrechtswidrig, und Israel aufgefordert, die besetzten Gebiete umgehend und auch ohne Bedingungen und vollständig wieder freizugeben. Es gibt ja einen kleinen Streit, der jetzt auch in dem Trump-Friedensplan, immer in Anführungszeichen, entsprechend von seiner Interpretation her interpretiert wird. Bei der UNO wird in der Regel im Alltag in Genf und in New York Englisch und Französisch miteinander verhandelt, also in der Realität in Genf natürlich sehr viel mehr Französisch und in New York ausschließlich Englisch, aber wenn dann Dokumente geschrieben werden, Entwürfe für Resolutionen, müssen die zumindest in diesen beiden sogenannten Arbeitssprachen, Französisch und Englisch, geschrieben werden. Wenn es wichtige Sachen sind, wo auch viele große andere Länder Interesse haben, muss es auch auf Chinesisch, Arabisch, Russisch und Spanisch noch hergestellt werden. Und bei den Verhandlungen um die Resolution 242 hat der britische UNO-Botschafter damals den ersten Entwurf vorgelegt und da stand drin, jetzt sage ich es mal auf Englisch, Withdrawal from Occupied Territories, also Abzug von besetzten Gebieten, ohne den bestimmten Artikel, den besetzten Gebieten. In der französischen Version, die auch vorlag dann von dem französischen Botschafter, geschrieben war, Retrait de les territoires occupés, also Abzug von den besetzten Gebieten. Und der russische Botschafter hat damals sogar eine Version vorgebracht, die ausdrücklich sagt, Rückzug von sämtlichen besetzten Gebieten. So. Verabschiedet wurden die englische und die französische Version, die sind beide gültig. Auf die englische Version beruft sich natürlich die israelische Regierung, beruft sich die Regierung Trump und beruft sich eine Minderheit der heute 193 UNO-Mitgliedstaaten. Auf die französischsprachige Version beruft sich die gesamte arabische Welt, fast alle anderen Länder des Südens, also Asiens, Lateinamerikas, Afrikas und auch ein Teil der europäischen Staaten. Also das ist so ein leichter Streit, aber das kommt bei Trump nachher vor, da komme ich zu. So, diese Resolution 242 ist bis heute ohne Einschränkungen gültig. Ja? Das muss man auch immer in der Debatte wieder klar sagen, die ist völkerrechtlich völlig gültig. Die Tatsache, dass Israel sie bisher nicht erfüllt hat, ändert daran nichts. Das ist bindendes Völkerrecht. 1976 gab es dann erneut einen Nahostkrieg, das war der Yom Kippur-Krieg, also im Oktober Und nach diesem Krieg hat der Sicherheitsrat seine Resolution wiederholt, wieder einstimmig, das ist die Resolution 338, 338, und wiederum mit der Stimme auch der USA, Israel zum Rückzug aufgefordert.